Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, der Herr. Wir hatten fast eine abenteuerliche Anfahrt gehabt. Von Birmensdorf hin nach Zürich. Der Winterlandschaft war aber auch cool gewesen. Ich bin froh, dass mich mein Sohn begleitet, der da oben auch dabei ist, der Tim. Und, ja, wir sind gut angekommen. Dank der guten Schweizer Strassenunterhalte haben wir das gut geschafft. Und ihr offensichtlich auch. Freut mich sehr, dass wir zusammen da sein dürfen. Und ich danke auch Manuel. Ich habe gehört, er hat das erste Mal die Moderation gemacht und ich habe gefunden, er macht das wie ein alter Routinier. Und wirklich super. Danke vielmals, Manuel. Genau. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Atmosphäre im Advent besonders schön. Mir gefällt das draussen kalt und auch so ein bisschen dunkel. Dreimal am Abend und drinnen, dann hat man es schön wohlig warm, zündet ein Kerzchen an, das eine schöne Atmosphäre verbreitet. Mir gefällt das. Es ist überhaupt auffallend, dass ja kaum je mehr Lichter brennen als in der Adventszeit. Ich weiss nicht, wie das so bei euch in Thayingen ist, aber es ist ja so, dort in Birmensdorf, dort leuchtet jetzt etwa alles, was leuchten kann. Alle Häuser sind irgendwie eingepackt und Gärten und Einkaufszentren. Also gut, wir haben ja kein Einkaufszentrum in Birmensdorf. Mit Frosi haben wir einen Coop und einen Migros. Aber auf jeden Fall, es leuchtet alles ein bisschen und mir gefällt das. Auf der anderen Seite gibt es ja auch kaum eine Zeit, wo so dunkel ist wie Advent. Also am Morgen, wenn man aufsteht, finster, der Tag der oft Hochnebel. Und wenn man so heimgeht, später noch wieder schön dunkel. Also das ist das andere. Und ich glaube, dass die vielen Lichter im Advent, die zeigen, glaube ich, dass wir Menschen in uns etwas haben. Wir sehnen uns nach Licht. Und wir zünden Lichter an, weil es irgendwas etwas gibt. Also etwas, was uns irgendwo fehlt. Also ich glaube irgendwo, dass die Lichter durchaus auch passen in unser Herz rein, weil wir dann auch etwas uns ausstrecken und sehnen, dass es etwas mit dem Herz zu tun hat. Ich glaube, irgendwo drückt da eine Sehnsucht durch. Eine Sehnsucht nach mehr, habe ich den Eindruck. Und es gibt eine Antwort. Also die das spüren, die Sehnsucht, es gibt eine Antwort auf die Sehnsucht. Die hat mit Weihnachten zu tun. Es ist nämlich so, dass die Antwort unmittelbar vor dem Weihnachtsgesicht steht. Im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel. Es ist quasi die Ankündigung von Weihnachten. Und ich möchte mal die beiden Verse, die ich meine, lesen. Vers 78 und 79. Da steht, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Das Licht vom Himmel wird uns besuchen, heisst es da. Ein Mann namens Zacharias hat diesen Satz gesagt. Es heisst in der Bibel, er ist erfüllt worden vom Heiligen Geist und hat dann das gesagt. Gerade vorher ist sein Sohn geboren, später bekannt als Johannes der Täufer, Vorläufer von Jesus Christus. Und der Zacharias, der ist 9 Monate lang stumm gewesen. Ich denke, viele kennen die Geschichte. Er ist einem Engel begegnet im Tempel. Und der hat ihm gesagt, er wäre Vater. Er ist im hohen Alter gewesen, seine Frau auch. Und er hat den Engel schlichtweg nicht geglaubt. Und dann ist er nachher stumm gewesen. 9 Monate lang. Und die Leute haben gewusst, hey, da ist etwas ganz Spezielles am Laufen. Wieso kann er plötzlich nicht mehr reden? Einfach so, zack, kann nicht mehr reden. Da ist etwas ganz Spezielles. Der muss eine Erscheinung haben. Und dann kommt endlich das Kind auf die Welt. Der Zacharias kann nach 9 Monaten wieder reden. Und was sagt er? Er sagt diesen Satz. Und jetzt muss man auch sehen, zu dem Zeitpunkt hat Israel schon eigentlich Jahrhunderte auf den versprochenen Messias gewartet. Und das Volk hat seine Blütezeit schon längstens hinter sich gehabt. Und sie haben sehnsüchtig gedacht, dann schickt Gott endlich den Messias, der uns aus dieser Not, aus dieser Dunkelheit rausholt. Und jetzt, nach 9 Monaten, redet Zacharias und sagt, unter dem Einfluss vom Heiligen Geist, und alle merken, da ist etwas am Tun, er sagt, der Moment ist jetzt gekommen. Könnt ihr euch vorstellen, die Leute, die sind fast aus den Schuhen gekippt. Die haben gemerkt, das ist einfach einer, der etwas sagt. Da redet Gott durch den Mann. Durch die Güte und Barmherzigkeit wird Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen. Ich meine, das tönt ja sowieso schön eigentlich, oder? Das Licht vom Himmel wird euch besuchen. Ah, oh, schön. Ein Licht mehr, so vielleicht von diesen vielen. Aber selbstverständlich ist das nicht einfach ein irdisches Licht mehr, sondern da reden wir von einem übernatürlichen Licht. Von einem, der ganz anders ist als die anderen Lichter. Wo aus der Ewigkeit in unsere Vergänglichkeit kommt. Das kommt uns besuchen. Und da geht's um die Geburt von Jesus Christus. Die Geburt von Jesus hat ja eine einmalige Stellung in der Weltgeschichte. Ich meine, in welchem Jahr leben wir heute? Im Jahr 2018 nach Christi Geburt. Also wir rechnen, also machen Zeitrechnung nach dieser Geburt. Und das ist so einschneidend, dass natürlich auch in der Bibel, dass diverse Mal angekündigt worden ist, die wichtige Geburt. Zum Beispiel auch durch Jesaja, der Prophet. Der hat 700 Jahre vor dem Zacharias ganz eine ähnliche Botschaft bekommen. Er hat das gesagt, nämlich das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein grosses Licht. Also das ist ja schon mal ein Volk, das im Dunkel lebt. Hey, weisst du, mühsam. Stell dir mal vor, wir hätten einfach nur Dunkel. Das wäre total ätzend. Und jetzt sieht das Volk ein grosses Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das neues Licht kommt. Und der Jesaja verbindet jetzt das Licht mit der Geburt von einem Kind. Im Vers 5 heißt es dann, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern, und jetzt kommt's, auf dem besonderen Kind, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Es heißt wunderbarer Ratgeber. Der weiß alles. Starker Gott, allmächtig. Ewiger Vater aus der Ewigkeit. Kein Anfang, kein Ende. Friedensfürst. Und heute wissen wir, dass der Sohn niemand anders ist als Jesus Christus, wo als Licht aus dem Himmel an Weihnachten zu uns gekommen ist. Und das ist eine eindrückliche Ansage, 700 Jahre, bevor es passiert ist. Und die Juden damals, die haben das gekannt, die haben die Aussage gewusst von Jesaja. Und jetzt kommt der Zacharias unter dem Einfluss vom Heiligen Geist und sagt, hey Leute, das ist jetzt, jetzt passiert es dann gerade. Wow, die haben wahrscheinlich gerade verkribbeln. Sollte es das nicht hellhörig machen, so eine Verheißung, 700 Jahre, bevor sie eingetroffen ist? Ich weiss nicht. Ich finde manchmal, heutzutage sind so viele Leute offen für alles Mögliche, Mystische. Da kann irgendeiner erzählen von einem Thomas-Evangelium, das biblisch sein soll, und oh, findet man es mega cool und spannend, lässt an. Oder letztens hat mir jemand erzählt, ja, Jesus hat mit der Maria Magdalena ein Kind gehabt. Und ich denke, hallo, was für Quellen haben wir da eigentlich? Ah, das finden wir alles spannend. Wie viel mehr sollten wir die Bibel spannend finden? Sollten wir offen werden für das uralte Buch, das tausende von Jahren überlebt hat, obwohl man es ausrotten wollte? Und es hat nicht nur überlebt, es ist das am meisten verbreitendste Buch überhaupt. Und ich sage jetzt das darum, ich möchte gerne ein paar Sätze sagen zu der Bibel, weil wir jetzt ja heute einen Bibelvers, zwei Bibelverse anschauen aus dem Wort, wo man wirklich ernst nehmen. Also ganz besonders ist das Buch natürlich auch, weil es viele erfüllte Prophezeiungen enthält. Ich möchte so eine Trüer-Prophezeiung als Beispiel mal sagen. Im Jahr 1400 vor Christus ist in der Bibel eine Prophezeiung aufgeschrieben worden, eine Trüer-Prophezeiung. Erstens mal, es ist gesagt worden, das Volk Israel wird in der Zukunft mal aus ihrem Land vertrieben. Also, das ganze Volk weg aus dem Land. Zweitens wird gesagt, die Juden werden verstreut über die ganze Welt. Und drittens wird gesagt, das wunderbare Land, wo Milch und Honig fließt, das wird eine Wüste, eine Öde werden. Das ist 1400 Jahre vorher angekündigt worden. Und dann ist einfach ein paar hundert Jahre lang nichts passiert. Und ab dem Jahr 130 nach Christus hat das könnt ihr übrigens nachlesen in allen Geschichtsbüchern, hat die Prophezeiung auf wahr werden, weil die Römer, die Juden haben einen Aufstand gemacht, die Römer ein weiteres Mal, und dann haben die Römer gefunden, jetzt ist genug. Und sie haben die Juden ausgerottet aus dem Land Israel. Wirklich alle, praktisch alle. Das ist das Erste. Und dann sind die Juden nicht einfach irgendein Nachbarland, haben dort gewohnt, oder sie sind alle tot gewesen, sondern wo sind sie her? auf alle 5 Kontinente verstreut, wo er genau diese Verheißung gesagt hat. Und das Dritte, das Land ist nachher eine Wüste geworden. Es war nicht mehr bebaut gewesen. Und ich kann Ihnen das Beispiel sagen, der Mark Twain, den kennen wir wahrscheinlich, oder? Das ist ein Autor, ein Bekannter gewesen. Und er hat im Jahr, ich glaube 1860 gewesen, 1870, dort umeinander, hat er eine Reise gemacht in das damalige Palästina und hat über die Reise geschrieben in seinem Werk Innocent Abroad. Und er hat geschrieben, was er gesehen hat. Er hat gesagt, es ist so eine Öde. Das Land ist leer. Es ist trocken. Man sieht kaum irgendwo jemanden. Es ist einfach traurig und erbärmlich. 1400 vor Christus ist genau das angekündigt worden, dass das passieren wird. Und das ist so nah von uns. Es ist irgendwie, was ist das, 140 Jahre her oder so? Dass man können durch den Mark Twain ein Beispiel haben, das ist wirklich passiert. Und dann, jetzt kommt noch eins oben drauf, die Prophezeiung ist ja dann noch weitergegangen. Nämlich, dass nachher gesagt wird, und Gott wird sein Volk zurückholen in sein Land. Und aus dieser Wüste wird wieder ein wunderbares Land, das blüht. Und das ist, zumindest auf Israel in die Ferien, da seht ihr es. Das ist ein wunderbares Land. Erstens mal sind auch viele Juden zurück. Und das ist ja bekannt für Schnittblumen und für Zitrusfrüchte. Vielleicht haben wir alle diesen Winter schon irgendwie Mandarinen aus Israel gegessen. Also einfach so ein Beispiel, wie Gott seine Verheißungen in der Bibel aufgeschrieben hat und es ist eingetroffen. Und ich sage das darum, ist es nicht ein bisschen einfach, um einfach zu sagen, ja, ist doch ein Märchenbuch, stimmt ja sowieso nicht. Ich finde es jetzt einfach. Und darum möchte ich euch Mut machen, dass man sagt, ja, wir hören es mal wirklich an. Vielleicht ist es, sagst du, ja, so ist es für mich eh klar. Wunderbar. Hätte ich das gar nicht müssen sagen. Aber vielleicht ist jemand da, der sagt, ich bin ein bisschen kritisch. Und das ist ja auch gut. Aber ich glaube, ich hoffe, ich kann jetzt doch sagen, es lohnt sich, dass man da mal richtig anlässt. Jetzt, was macht das Licht, wo da der Zacharias ankündigt? Was bringt uns das Licht? Der Text sagt, es ist gekommen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen. Es kommt Leute, die erleuchten, die in der Dunkelheit sind. Und jetzt ist es ja so, dass es Menschen gibt, die merken ihnen dran, also, ach, ich kann schon auch so Bereiche, wo ich merke, ich bin hoffnungslos. Oder es ist irgendwie dunkel in mir drin. Und ich behaupte jetzt aber auch, dass wir ein bisschen Spezialisten sind im Verdrängen. Ich denke, die meisten würden das nicht offen einfach so aussprechen. Hey, mir ist es dunkel oder finster oder hoffnungslos. Da sagt man ihnen, ja, es geht mir gut. Obwohl man doch grosse Herausforderungen hat, die immer wieder auftauchen. Oder, nein, mein Leben, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Aber wie ist es dann, wenn mal alles ruhig ist? Wenn wie nichts mehr da ist? Was spürt man dann im Herz? Ist dann nicht etwas Unerfülltes da, wo man probiert, sich wieder zu füllen mit irgendwelchen Sachen? Über Shopping, so Ferien oder Hobbys oder Beziehungen. Aber man kann das Loch nicht stopfen. Weil die Bibel sagt uns, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz eingelegt hat. Und darum kann man noch so viel shoppen und noch so die coolsten Reisen machen. Weil die sind schon lässig. Aber es kann nicht so etwas Ewiges in unserem Herz stopfen. Das geht nicht. Und ich denke, das merkt man dann wahrscheinlich schon auch zwischendurch, wenn es mal ruhig wird. Das Licht aus dem Himmel, Jesus, das kann in jedes Leben einscheinen. Kann das Dunkle vertreiben. Kann es hell machen. Es kann Freude bringen. Und wisst ihr, wo das Licht das macht? Überall dort, wo wir dazu stehen und sagen, ja, in meinem Leben hat es dunkle Flecken. Eine Finsternis, die ich nicht wegbringe. All denen, die dazu stehen, kann er aufleuchten. Und da geht es jetzt nicht einfach nur um Äußerlichkeiten, sondern es geht auch ums Innere. Weil die Bibel redet ja von einer geistlichen Finsternis. Das ist auch ein Bild, wenn ein Mensch sein Leben ohne Gott gestaltet. Das ist dann wie eine Glühbirne, die man aus der Fassung rausnimmt. Oder ein Fisch auf dem Trockenen. Man lebt ohne das Eigentliche, ohne Beziehung zum Schöpfer. Und so kann der Mensch nicht seine Bestimmung finden. Er kann nicht dauerhaft tiefgründig erfüllt sein. Vielleicht kennen das ein paar von den Älteren unter uns noch den Friedhold Vogel. Kennt der Friedhold Vogel jemand? So, ein paar noch, ist ein wunderbarer Pfarrer und Evangelist gewesen. Ist leider schon ein paar Jahre tot. Und er hat einmal ein Beispiel erzählt, wo er die Lage der Menschen in dieser geistlichen Finsternis eigentlich verdeutlicht hat. Und zwar ist das ein Erlebnis gewesen, das er gemacht hat, selber. Er ist einmal auswärts gewesen, übernachtet in einem alten, grossen Bauernhaus. Er hat in der Nähe einen Predigtdienst gehabt und hat dort übernachtet. Mitten in der Nacht ist er verwacht, weil ihn die Blase gedrückt hat. Er ist aufgestanden und es ist stockdunkel gewesen. Hat sich zu der Tür vorgetastet, ist auf den Gang rausgegangen, grossen Gang, und schon bald hat er nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist. Es ist finster gewesen, er hat seine Türe nicht mehr gefunden, hat den Lichtschalter nicht gefunden, hat das WC nicht gefunden, hat nichts mehr gefunden und sich irgendwie daran konnte orientieren. Und die Blase hat immer mehr gedrückt. Wer wollte duschen mit ihm? Oh, Mama mia. Also das ist nicht so angenehm. Und er sagt, so als Beispiel, er sagt, stell dir vor, oder du bist der. Und du irrst jetzt umher. Und du kriegst Schweißausbrüche. Und Panik steht in dir rauf. Und du kannst dir selber nicht helfen. Du kannst kein Licht anzünden. Und der Friedel Vogel sagt, das ist der Zustand von den Menschen, die in einer geistlichen Finsternis sitzen, weil sie keine aktive Beziehung zu Gott haben. Und jetzt gehen wir zurück in das Bild. Stell dir vor, der Sitzer steht im Dunkeln und weiss, hey, nein, ich habe keine Chance. Ich weiss nicht, was ich jetzt machen muss. Ui, nein. Schau schon, ob du irgendeinen Blumentopf spürst, wo könntest du irgendwie, ja, genau. Plötzlich geht das Licht an. Und der Sohn vom Bauer macht die Runde und schaut, ob alles okay ist. Das Licht geht an und du denkst, Gott sei Dank. Und so einen Unterschied kann Gottes Sohn in deinem Leben machen, wenn du das Licht aus dem Himmel reinlässt. Vielleicht findest du, dass es dir bei weitem nicht so mies geht, wie jetzt in dem Beispiel. Und dann bin ich ja froh, wirklich. Aber der Effekt, wenn Jesus in dein Leben einkommt, ist mindestens so gross wie in dem Beispiel. Und das ist wahre Weihnachten. Jesus sagt nämlich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also wenn Jesus in das Leben einkommt, dann macht es einen gewaltigen Unterschied zu vorne. Aber wisst ihr, das Spezielle ist, das merkst du schon erst, nachdem er gekommen ist. Also wenn ich mit Leuten schwätze und das probiere ich jetzt auch so ein bisschen zu erzählen, dann ist es ja für sie noch schwierig, das nachzuvollziehen, einfach weil sie es noch nicht erlebt haben. Also man kann es erst nachher sagen und beurteilen. Es ist wie wenn ich jemandem vorschwärme von Schoki, wie gut das Schoki ist, und der andere hat nie Schoki probiert. Ja, das brauche ich nicht. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Bisschen mit Schoki her. Aber das Bild von Jesus, das macht so einen grossen Unterschied, wenn er kommt. Und das Licht kommt in unser Leben rein, wenn wir ihm unsere dunklen Flecken bringen. Die Bibel nennt das Sünde. Das ist all das, was uns vor Gott ins Abseits stellt. Und Sünde ist nicht nur, wenn man jemanden umbringt. Die Bibel sagt auch schon Neid oder Eifersucht oder Stellen. Und das fängt schon bei der Steuererklärung. Also wenn die Anstellung ausfüllen. Oder auch Versicherung. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Ich habe vor x Jahren, weil je nachdem, wie die Versicherung angeht, wird es vielleicht zahlt oder nicht. Und ich habe dort mal etwas gehabt, ich habe mir eine Zahl rausgebissen, also eine Erfüllung rausgebissen. Und wenn ich jetzt angegeben hätte, ich habe etwas Weiches gegessen, wo man nicht muss mit etwas Härtem rechnen, hat die Versicherung das gezahlt. Dummerweise habe ich etwas gegessen, das ein bisschen her war, oder? Und das habe ich dann gedacht, ja, wow, das hat viel Geld gekostet. Und dort fängt es an. Gut, ich habe mich dann schon entschieden für die Ware, dann habe ich es halt selber gezahlt. Aber bei so einem Bereich fängt es an. Wenn wir vor Jesus dazu stehen, dann nimmt er uns die dunklen Flecken weg aus dem Leben. Und das Coole ist, und das Gewaltige ist, dass er uns dann an Gott andockt. Das ist wie so eben einschraubt, die Birne in die Fassung. Und dann kommt das Licht durch in unser Leben hinein. Und wir können dann aus dem Vollen schöpfen. Jesus ist das Licht, das wir mehr brauchen als Sonnenlicht. Das brauchen wir mehr als alles andere. Wenn du aufblühen willst, dann wend dich dem Jesus ganz zu. Und vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und merkst selber, ja, also eigentlich, ja, ist auch nicht alles Gold, das glänzt. Vielleicht musst du auch sagen, hey, ich mache einfach einen Neuanfang mit Jesus. Ich mache nochmal einen ganz neuen Start. Ich Ja, ich gehe ganz auf ihn zu, nicht nur teilweise. Weil wenn das Licht in unserem Herz aufleuchtet, so richtig, dann sehen wir nämlich alles in einem anderen Licht. Dann scheinen die Probleme manchmal auch kleiner, obwohl sie es dann gar nicht sind. Und vor allem haben wir eine neue Hoffnung. Es ist so gut, wenn wir unser Gesicht, der Sonne, Jesus zuwenden. Das macht einen Unterschied. Das macht einen grossen Unterschied. Und zwar nicht nur sollte man das machen einmal in einer Grundsatzerklärung, sondern möglichst jeden Tag. Und ich bin überzeugt, dass der Tag sich anders wird verlaufen. Und wisst ihr, Jesus sich zuwenden, das meint nicht nur ein bisschen Bibel lesen, so ein paar Versli, ja, das habe ich gemacht, ein gutes Gewissen, sondern es meint wirklich, also irgendwie sich dem öffnen. Und es muss gar nicht irgendwie eine Stunde sein, jeden Tag, also wer das kann, umso besser. Aber auch kürzer, sofern wir uns dem Licht, dem Jesus wirklich öffnen, dann kann es einen Unterschied machen. Und wer sich von uns erleuchten lässt, der findet raus aus Finsternis, aus Bindungen. Zum Beispiel aus den Fängen vom Alkohol kann man frei werden. Aus Nikotinsucht. Und auch aus Sucht von der Pornografie zum Beispiel. Und auch das ist möglich. Würde ich uns wirklich Mut machen. Wenn du dich dem Licht Jesus mit ganzem Herzen zuwendest, dann kannst du Finsternis überwinden und frei werden. Und das gilt, egal ob man Jesus gar noch nicht kennt oder ob man schon mit Jesus lebt und einen Bereich haben, der einfach noch finster ist. Bitte akzeptiere das nicht, dass du irgendwo noch gebunden bist. Sondern sag, hey, nein, ich will doch das Ganze ausleben. Und gehst du dir Hilfe holen. Zum Beispiel beim Boris oder beim Matthias. Wir haben wunderbare Pastoren oder hat sicher auch Frauen, die ihr könnt ansprechen in dieser Beziehung. Aber holt euch Hilfe, weil die Botschaft von Zacharias, die Botschaft von der Weihnacht heisst, raus aus der Finsternis, hin zum Licht. Das gibt Lebensqualität in Christus. Und wenn Jesus das Licht vom Himmel unser Leben hell macht, dann passiert nicht etwas Wunderbares. Es wird oder es kommt um uns auf dem Weg des Friedens zu leiten. Der Weg vom Frieden. Das ist Absicht, die Gott auch mit uns hat. Und gerade Frieden ist ja eines der zentralsten Worte in der Welt. Also wenn du irgendwo willst, ein bisschen gute Atmosphäre verbreiten oder angesehen sein, dann muss man von Frieden reden. Ist ja durchaus positiv, ist ja super. Wie viele Bemühungen sind gemacht worden, um die Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen? Kaum über etwas ist mehr philosophiert worden als über das. Und wie gesagt, ist gut. Zum Beispiel bei uns in Biemelsdorf, dort haben sie pro Klasse zwei Schüler ausgewählt, also sie haben sich dürfen melden, und dann ausgebildet als Peacemaker. Ich weiss nicht, vielleicht kennt ihr das ja auch. Ist das verbreitet? Und die tun dann in der grossen Pause so geile Westen an, wo jetzt müsst ihr vielleicht, ich weiss, ob geile Westen jetzt im Moment so gut ist, aber auf jeden Fall, die haben dann geile Westen an und die schauen, dass es Frieden gibt, wenn es irgendwo Streit gibt. Peacemaker. Also, die Leute wollen Frieden. Oder auch Stichwort Friedensnobelpreis. Oder UNO. Organisation der Vereinten Nationen. Das ist ja ein Zusammenschluss von heute 193 Staaten, gegründet 1945. Zu den Kernaufgaben der UNO gehören die Sicherung des Weltfriedens und Schutz der Menschenrechte. 193 Staaten versucht als weltweit grösste Organisation die Ziele zu erreichen, seit etwa 73 Jahren. Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung hat vor ein paar Jahren veröffentlicht, eine Studie, einen Bericht, der besagt, dass es im Jahr 2011 so viel Krieg gegeben hat, wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Und da drin heisst es, eine Tendenz hin zu einer friedlicheren Welt kann vor dem Hintergrund des explosionsartigen Anstiegs der Anzahl von Kriegen bei weitem nicht erkannt werden. Zu den 193 Nationen von der UNO gehören Länder wie Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, Sudan, Jemen. Und da sind auch Frieden und Menschenrechte ein Fremdwort, je nachdem, zu welcher Religion man gehört. Aber der Gipfel finde ich, dass ein Land wie Nordkorea Mitglied ist von dieser Organisation, die sich um Frieden und Menschenrechte bemüht. Ich muss ehrlich sagen, als Christ finde ich das absoluter Hohn, dass Glaubensgeschwister, die von mir, von uns, in diesem Land, man sagt etwa 70'000 wären es, in Arbeitslagen dahin sichert, nur aus dem einen Grund, wie sie Jesus glauben. Die hat niemand etwas zu leid da. Und jetzt ist, das sind das einfach Mitglied von der UNO. In keinem anderen Land der Welt werden Menschen, die Jesus glauben, derart verfolgt und unterdrückt. Ich finde es gut, ich finde es wirklich gut, wenn die Einflussreichen von der Welt sich bemühen um Frieden. Das ist wirklich gut. Aber jetzt müssen wir sagen, all die 193 Nationen, inklusive alle Weltmacht, haben es nicht geschafft. Also eigentlich müssten sie eingestehen, wir schaffen es nicht. Und jetzt wissen wir, denke ich mal, kann man das so sagen, wir wissen den Weg, wie es wird gehen. Wir wissen den Weg, was wird passieren, wenn alle Menschen Jesus nachfolgen würden. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Das gibt einen weltweiten Frieden. Nicht erzwungen, einen freiwilligen, echten Frieden. Das ist eigentlich das. Eigentlich sollte unsere Regierung überall Christentum fördern. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Aber Jesus kann nicht nur einen äußeren Frieden schaffen. Und das ist ja das Schöne, er kann auch in unserem Herz einen Frieden schaffen. Wir haben vorher von dieser alten Prophezeiung von Jesaja gehört, von dem Kind, das geboren wird. Das wird Friedensfürst genannt. Friedensfürst. Und der Friedensfürst, der kann, wenn wir uns ihm ganz zuwenden, radikal, kann er in unserem Herz Frieden schaffen. Selbst dann, wenn die Umstände nicht unbedingt so gut sind. Und das ist dann nicht so, dass man mit einem Durchgrinsen durch die Gegend läuft, oder vielleicht am Anfang ein bisschen, kann schon sein, am Anfang, aber dann wird man wieder ein normal mit der Zeit. Also mir geht es einmal jetzt nicht mehr so. Auch wenn es noch schön ist, wenn man ein bisschen grinst, aus der Freude an Jesus. Aber ich erlebe das noch tiefer. Ich habe das, als ich Kind war, ich habe immer irgendwo gemerkt, mir fehlt etwas. Ich habe es unerfüllt sein gemerkt und das hat sich so gezeigt. Ich habe viel gedacht, wann fängt mein Leben endlich an? Und dann denkt, ja, wenn du mal Freundin hättest, oder dann wärst, und als Sab hättest, oder dieses. Und als Junge, als Teenager und Erwachsene, habe ich dann auch probiert, dem nachzuhelfen, dass ich das überkomme, dass das Leben endlich anfängt. Ich habe probiert, mit Astrologie, mit Esoterik, auch mit Ausgang und so Party, dann auch mit Sprachaufenthalt in Amerika, 3 Monate. Ich habe gedacht, dann muss doch das Leben anfangen. Aber all das hat mir nicht einen dauerhaften inneren Frieden können vermitteln. Und interessanterweise habe ich eigentlich nie beim christlichen Glauben gesucht. Weil ich eigentlich hier den Eindruck hatte, das ist für mich der Inbegriff von der Langeweile. Obwohl ich ja sonst mal, also eigentlich gar kein rechtes Bild vom christlichen Glauben, aber das war einfach mein Bild gewesen. Und mit 24 habe ich im Militär einen Kollegen kennengelernt, so einen tollen Typ, einen lässigen Typ, und der hat mir von seinem Glauben erzählt, von der Bibel hat er erzählt. Und ja, da habe ich auch ein bisschen gestaunt. Aber es hat mich dann so angefangen zu interessieren, dass ich das erste Mal richtig das abgecheckt habe mit Jesus und der Bibel. Und das hat mich so bewegt. Das hat jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das ist der Heilige Geist, der mir gewirkt hat. Weil eben, ich habe das eigentlich eher peinlich gefunden, voran. Aber da hat Gott an mir gewirkt und ich habe gemerkt, hey, das will ich, das ist genial. Und ich habe Jesus persönlich kennengelernt, habe ihn in mein Leben eingeladen. Und ein Zeitchen nach dem Schritt ist mir plötzlich aufgefallen, dass das innere Unerfülltsein gar nicht mehr da ist. Ich habe diesen Schritt nicht gemacht, vielleicht ist es dann nachher besser da drin. Ich habe gar nicht an das gedacht, ich habe einfach den Schritt gemacht, wie ich wollte. Und kurz darüber merke ich, mein Leben hat angefangen. Ich kann ja sagen, das ist der Hammer. Es ist 22 Jahre her und es ist immer noch gleich. Und das ist so etwas Wunderbares. Und das schenkt Jesus allen, die zu ihm kommen. Einfach so, wie er uns liebt. Und es geht über das raus. Es ist nicht nur irdisch, sondern es geht auch weiter. Ich weiss, wenn ich stirbe, dann bin ich gerade bei Jesus. Ich bin gerade bei ihm. Und ich kann ja sagen, es gibt nichts Schöneres. Wenn wir wüssten, wie schön es bei Jesus ist, ich glaube, wir könnten fast nicht mehr leben auf dieser Welt. Also wenn wir mal dort sind im Himmel, sagen ja nicht, ich hätte es jetzt nicht gesagt heute Morgen. Es wird Hammer. Es wird mega wunderbar. Man kann es sich gar nicht genug schön vorstellen. Und das ist etwas, was Jesus einfach so schenkt. Dem sagt man Gnade. Jetzt ab dem Moment, wo Jesus in das Leben hineinkommt, ab dem führt uns der Friedensfürst auch auf einem Weg vom Frieden. Das heisst, er will es mir den Weg aktiv gestaltet. Er schenkt es nicht nur in uns drin, sondern er möchte, dass wir es jetzt auch fördern, dass wir quasi im Bildgespräch auch unser geiles Westli anlegen, wie die Schüler in Birmensdorf, und schauen, wo können wir im Alltag schauen, dass Frieden herrscht. Aber eben nicht nur äußere, sondern auch mit Jesus, der innere Frieden mit Jesus Christus. Wir sollen Friedensstifter werden. Und es ist so, dass nicht wenig Familien leider verkracht sind. Denk, manchmal kommt es dann gerade an der Weihnachtszeit wieder raus. Und leider betrifft das manchmal auch Christen, auch gläubige Menschen. Und das ist wirklich eine traurige Sache. Wir sollten Menschen sein, die nicht auf unser Recht pochen. Das ist manchmal einfacher gesagt als gemacht, ich weiss. Aber wir sollten es probieren, das anzupeilen, nicht auf unser Recht zu pochen, sondern bereit sein zu vergeben. Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch auf der Gemeindeverwaltung geschafft habe, habe ich mal mit einem Mitarbeiter ein bisschen Kieflöten gehabt. So, ein bisschen. Du hast gemerkt, das ist nicht mehr gut. Und am nächsten Morgen hat er mir angerufen, das Büro, und sagt, du Thomas, du warst gestern, ist schon wieder gut, oder? Und ich sage, ja, klar. Und es war mir so peinlich gewesen. Beschämt, ich bin der Christ gewesen, oder? Ich hätte es den ersten Schritt machen. Und das finde ich generell, dass wenn du mit jemandem nicht versöhnt bist, dann mach doch den ersten Schritt. Such Versöhnung. Egal wer schuld ist. Auch wenn der andere dich verletzt hat. Wir können es nur probieren. Wenn der andere nicht will, können wir ja niemanden zwingen. Aber ich glaube, dass Jesus traurig ist, wo Menschen, gerade Gläubige, hart sind und irgendwie nicht bereit. Nein, bin nicht bereit zu vergeben. Das ist nicht gut. Den ersten Schritt sollen wir tun. Wobei, es ist eigentlich nie der erste Schritt. Weil der erste Schritt hat Jesus gemacht, wo er für uns gestorben ist. Am Kreuz von Golgatha. Und darum ist das Grund genug, einer betroffenen Person ein Versöhnungsmail zu schreiben oder anzuläuten und zu sagen, du, wie alles gelaufen ist, es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Und der andere merkt dann schon, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber dass man uns wie demütigt, ein bisschen, ist ein Risiko, vielleicht nimmt das ja nicht an. Aber gleich, dass wir das sagen und probieren, können wir mal zusammen einen Kaffee trinken und uns wieder irgendwie zusammenraufen. So kann es Weihnachten werden. In zerstrittenen Beziehungen, vielleicht zum Vater oder zu der Mutter oder zu den Kindern, zu Geschwistern, zum Ehepartner. Wir haben gerade letzten Samstag, also gestern vor einer Woche, eine Frau aus unserer Gemeinde, die hat sich mit ihrem Schwiegervater getroffen, weil die haben irgendwo grundsätzlich ein Problem gehabt. Und sie haben jahrelang schon ein Problem gewesen und sie hat gesagt, hey, nein. Und sie hat sich mit ihm verabredet und sie haben das aus der Welt geschafft. Die haben sich nachher umarmt. Es ist nachher einfach gut gewesen, nach Jahren. Und sie war so froh gewesen. Und bei dieser Frau, sie hat eine schwere Diagnose, eine Krankheitsdiagnose bekommen. Und dann hat sie gefunden, hey, jetzt muss ich die Sachen aufräumen und anpacken. Es ist doch viel schleuer, dass man nicht wartet auch. Also ich bin froh, hat sie das gemacht. Aber es ist doch viel schleuer, wenn man nicht so etwas braucht. Irgendeine schlimme Diagnose oder jemand liegt im Sterben. Machen wir es doch jetzt, bitte. Machen wir es doch jetzt. Wenn wir noch Zeit haben, oder? Jetzt haben wir noch Zeit. Tun wir nicht einfach weiterleben und sagen, ja, es ist blöd, ich kann ein Weichen aus, abschalten. Bitte, geht daran an, wenn ihr irgendeine Beziehung habt, die noch nicht bereinigt sind, wo noch Streit da ist, probieren, das wieder in die Ordnung zu bringen. Advent, das ist Advent. Dass wir auch das ausnutzen können. Dass wir kein schlechtes Gewissen haben müssen, sondern dass wir uns vorbereiten auf Weihnacht, aber auch aufs neue Jahr. Wie den Rucksack ablegen im alten Jahr und können befreit. Und ihr Lieben, ich kann sagen, es ist so viel schöner, wenn man wissen kann, hey, ich kann dieser Person wieder begegnen und es ist einfach gut. Machen wir doch das. Und du kannst auch heute im Gebet jetzt dann vielleicht nachher sagen, ja, Jesus, ich mache es, ich gehe die nächste Woche daran an. Ich, auch wenn es mir, wow, zitterige Knie braucht und Herzklopfen. Aber ich mache es. Jesus möchte dich an sein Herz ziehen. Er möchte mit seinem Licht einscheinen. Er möchte auch so Sachen heil machen. Aber er möchte dich beschenken, ganz grundsätzlich. Und wir werden ja in dieser Adventszeit wahrscheinlich noch ein paar Kerzen anzünden. Und vielleicht kannst du es so machen, jedes Mal, wenn du das Kerzen anzündest, dann soll dir in den Sinn kommen, Jesus will mir das Licht schenken. Er will mich aus der Dunkelheit rausführen, mich frei machen. Und er kann noch mehr, als wir bis jetzt erlebt haben. Der Psalm 84 sagt es sehr schön, und mit dem möchte ich schließen. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Amen. Noch eine Bette. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich so sehr um uns bemühst. Herr, dass du alles in den Weg geleitet hast, dass du uns kannst begegnen, dass du uns auch ja, in einer gewissen Dunkelheit, wo wir drin sind als Menschen, uns gar nicht merken, dass du uns kannst begegnen. Und ich bitte dich, schenke uns den Mut, dein Licht wirklich an uns heranzulassen. Vielleicht das erste Mal, wo wir noch gar nicht haben, dich in unser Leben einlassen. Vielleicht aber sind wir schon mit dir unterwegs und haben noch gewisse Bereiche, die dunkel sind. Vielleicht Unversöhnlichkeit. Bitte schenke uns den Mut, dass wir aus dem Ganzen leben, aus der Fülle leben. Du willst den Raum ganz hell machen, nicht nur gewisse Bereiche. Und du kannst es auch, du kannst uns frei machen. Danke vielmals für die vorweihnachtliche Botschaft. Raus aus der Finsternis hin zum Licht. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen.